Eigentlich sollte man sich ja eher freuen, wenn man von heute auf morgen plötzlich vermögend wurde. Die Realität sieht leider häufig völlig anders aus. Der Gesetzgeber, er hat die Erbengemeinschaft immer als Interimskonstrukt angesehen, das eben auf Auflösung ausgerichtet ist. Der Spitzenreiter, was die Größe der Erbengemeinschaft betrifft, liegt bei 72 Personen.
Das ist eine Menge.
Die berühmte Stiefmutter ist dann nicht selten derjenige, der hier dieses Thema blockiert über Jahre hinweg und verhindert, dass die Erbengemeinschaft aufgelöst wird.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Hier erfahren Sie alle 14 Tage, was es rund um die Altersvorsorge Neues gibt und was in der Politik, unter anderem in Berlin, dazu diskutiert wird.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich und wir sind beide Sprecher des DIAs.
Fabian, hast du eigentlich schon mal geerbt?
Ja, also sagen wir mittelbar, weil ich das Glück hatte, dass bei mir die Großeltern relativ alt geworden sind, meine Eltern noch leben, aber ich bin an der Erbschaft beteiligt.
Na, das ist ja schon mal nicht schlecht. Du hattest also nicht nur Arbeit mit der Erbschaft, sondern bekommst auch etwas ab. Lief das denn bei euch ordentlich ab, ruhig, ohne Streit?
Tatsächlich läuft es bei uns noch und zum Glück auch ohne Streit, aber es ist halt am Ende kompliziert. Vor allem, wenn ja, das Glück eben da ist, dass Menschen auch schon relativ betagt sind, wenn sie jugendlich erben. Es gibt da so einen König in England, der kann davon sprechen. Und dann sind eben ja die Blicke auch schon ein bisschen auf die Enkel der Erblasser gerichtet, weil die dann auch schon ein bisschen Verantwortung übernehmen müssen, wie es weitergehen soll mit dem Erbe.
Je mehr Personen, weil du gerade von den Enkeln sprichst, mit im Spiel sind, umso komplizierter wird es ja. In meinem Fall war es da relativ einfach, als mein Vater gestorben ist. Er hat meine Mutter eine Zeit lang überlebt. Da waren nur noch meine Schwester und ich als Erben vorhanden. Und wir haben uns relativ schnell, auch wie in deinem Fall, geeinigt, obwohl eine Immobilie im Spiel war. Aber das ging ohne Streit ganz ruhig über die Bühne.
Ja, und das ist eben auch emotional kompliziert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommen da Lebensentwürfe zusammen. Da ist vielleicht eine Immobilie, der eine möchte, dass sie in der Familie bleibt, der andere möchte einen Anteil ausgezahlt bekommen. Und dann ja, sind vielleicht Kinder oder Enkel da, die haben überhaupt kein Interesse an der Immobilie oder leben wo ganz anders. Also ganz, ganz viele, nicht nur juristische Sachen zu beachten.
Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten, welchen Stolperstein zum Beispiel eine Immobilie beim Erbe sein kann, wie unterschiedliche Interessen geschlichtet werden müssen. Das wollen wir heute gern von Herrn Gabler wissen. Er kennt sich damit bestens aus.
Gut zu wissen.
Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Manfred Gabler.
Vielen Dank. Guten Tag.
Herr Gabler, herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut.
Ja, Herr Gabler, Sie sind Geschäftsführer bei Erbteilung. Ich habe auf Ihrer Internetseite geschaut, Sie sagen, über 2000 Erbfälle pro Jahr bearbeiten Sie und helfen ja, bei der Umwandlung von gesperrten Erbanteilen in frei verfügbares Geld und den Ankauf von Erbanteilen. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden.
Sehr gerne.
Erben macht Scherben, meint zumindest der Volksmund. Wie viel Wahrheit steckt in diesem Spruch?
Tja, wir können das eigentlich nur bestätigen mit diesen genannten 2500 Scherbenhaufen, die wir so auf dem Tisch bekommen pro Jahr, die eigentlich aus dieser Situation entstanden sind. Eigentlich sollte man sich ja eher freuen oder vermeintlich freuen, wenn man von heute auf morgen plötzlich vermögend wurde. Die Realität sieht leider häufig völlig anders aus. Die Scherben, mit denen wir so täglich zu tun haben, sind dabei aber eher selten die Folge von Trauer, sondern die stehen in der Tat wirklich im direkten Zusammenhang mit der Erbenstellung und der Erbschaft an sich. Klassische Begriffe wie Neid, Gier, Rachsucht unter den Erben sind da eben die Faktoren, die Scherben und Schaden vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene bei den einzelnen Erben herbeiführen.
Und das schwierigste Stichwort ist das Teilen. Jedenfalls würde ich das ableiten aus der Schreibweise Ihres Firmennamens. Da haben Sie das ja optisch verarbeitet. Zwischen Erb und Teilung ist so ein senkrechter Strich. Ist wirklich das Teilen dann untereinander das Schwierigste?
Ja, das ist leider das Schwierigste. Nicht immer ist der Wille zu teilen das Problem, sondern eigentlich oftmals auch die Unwissenheit, wie man denn das jetzt wirklich im Detail angehen möchte. Denn statistisch gesehen wird jeder Deutsche 1,2 Mal in seinem Leben erben. Das bedeutet im Umkehrschluss, er wird keine Erfahrung damit haben können. Er kann also nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen, die vor 5 oder 6 Jahren schon mal entstanden sind und die er jetzt nochmal verarbeiten kann, sodass er immer eine neue Situation haben wird. Und in dieser Situation wird er sich nicht zurechtfinden. Und daher ist dieses Teilen wirklich mit Schwierigkeiten verbunden.
Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, in einer älter werdenden Gesellschaft findet das Erben ja auch zum Teil älter statt. Auch vielleicht schönerweise später, als das früher war, als man sich das gedacht hat, verkompliziert das die Lage, weil, sag mal, jeder schon so sehr auch in seinem Leben, in seinen Bahnen lebt?
Es verkompliziert insofern die Lage etwas, weil man hat bei dieser Problemstellung meistens den klassischen Anwalt im Kopf, zu dem man gehen muss, wenn man ein erbrechtliches Problem hat. Die Vielfalt von Dienstleistungen, Lösungsmöglichkeiten, die aber zu diesem Thema vorhanden sind, werden da meistens gar nicht ausgeschöpft, zumindest bei den Älteren nicht, die sich im Internet nicht so zurechtfinden. Da tun sich die Jüngeren einfach leichter. Sie schauen einfach auch nach Alternativen. Was gibt es denn neben dem klassischen Anwalt als Dienstleistungsoption für mich?
Wenn einer oder eine erbt, läuft sicher alles am Schnürchen. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Meistens gibt es ja mehrere Erben, mehrere Kinder oder Kinder und hinterbliebene Ehegatte. Und dann kriegen wir eine Erbengemeinschaft. Erklären Sie doch mal, welche Aufgabe hat eine solche Erbengemeinschaft?
Tja, die Hauptaufgabe der Erbengemeinschaft ist relativ einfach erklärt. Zunächst mal gilt es, den Nachlass zu verwalten. Das heißt, die Erben müssen das Nachlassvermögen, das sie von dem Erblasser bekommen haben, zunächst mal verwalten. Aber die zweite Aufgabe, die fast noch wichtiger ist, ist, dass man den Nachlass nach den Erbquoten auch entsprechend verteilen soll und damit die Erbengemeinschaft auflösen soll. Und das ist genau die Aufgabe der Erbengemeinschaft. Und der erste Punkt, die Verwaltung, ist eigentlich für jeden Miterben durchaus ja nachvollziehbar und wird auch meistens beherzigt. Aber genau bei der Verteilung des Nachlasses und die damit verbundene Auflösung der Erbengemeinschaft, also dieses zweite Grundprinzip, das ich gerade genannt habe, das kennt kaum ein Erbe und hat es eigentlich von Anfang an auch nie so verinnerlicht. Interessanterweise hat der Gesetzgeber auch hier eine sehr klare Position bezogen. Er hat die Erbengemeinschaft immer als Interimskonstrukt angesehen, das eben auf Auflösung ausgerichtet ist. Er hat es also nie als dauerhaftes Konstrukt angesehen, was aber die meisten Erben in Erbengemeinschaften durchaus als dauerhaftes Instrument hier auch ansehen.
Ja, nach meiner persönlichen Erfahrung braucht man ja auch Geduld. Also einen Erbschein unter einem Jahr nach dem Tod des Erblassers zu bekommen, ist ja heutzutage eine Herausforderung, wenn nicht gar fast unmöglich.
Ja, man muss sicherlich etwas Zeit mitbringen. Dieser Erbschein, der wird bis zu 6 Monate dauern. Ein Jahr ist schon eher die Ausnahme, außer man hat Erben, die sich im Ausland befinden. Ja, aber wenn diese Voraussetzungen hier vorhanden sind und die Erbenstellung hier klar und transparent ist, ist eigentlich ein schnelles Auflösen durchaus möglich, wenn eben auch ein entsprechender Wille unter den Erben vorhanden ist.
Ja gut, Sie sind aus Süddeutschland. Es gibt auch Menschen in Berlin, die warten allein ein Jahr, bis sie einen Termin für einen neuen Reisepass bekommen oder einen Personalausweis. Bisschen überzogen jetzt, aber Sie haben schon mehrere tausend Erbgemeinschaften erlebt. Wissen Sie, wie viel es jetzt in Ihrer Karriere war?
Ja, also genau zählen tun wir es jetzt nicht tagtäglich, aber wir haben schon etliche hundert hier aufgelöst, beziehungsweise konnten ihnen zumindest Hilfestellung geben, um es vielleicht auch selbst bewältigen zu können. Denn das heißt nicht immer, dass zwangsläufig nur mit Hilfe eines Dritten hier eine Erbengemeinschaft aufgelöst werden kann. Es ist also durchaus auch möglich, hier mit Unterstützung von anderen Ressourcen beziehungsweise mit eigenen Mitteln hier das Thema in den Griff zu bekommen. Aber der Wille muss dazu vorhanden sein.
Wie groß ist denn so eine typische Erbengemeinschaft und wie viele Personen gehörten denn zur größten, die Sie jemals ja, auf dem Schreibtisch hatten?
Also die meist vorkommende Größe einer Erbengemeinschaft besteht in der Tat aus zwei Personen.
Okay.
Und diese Personen sind meistens Geschwister. Okay. Das ist relativ klar und das statistisch auch von uns nachgewiesen schon. Der Spitzenreiter, was die Größe der Erbengemeinschaft betrifft, liegt aber bei 72 Personen.
Das ist eine Menge.
Das ist wirklich ein sehr großer Kreis, den man hier nicht mehr unter einen Hut bringt. Ja. Aus der Praxis lässt sich da eigentlich eine relativ simple Sache auch ableiten. Das heißt, mit steigender Anzahl der Miterben ist die Wahrscheinlichkeit für eine gemeinsame Lösung nicht mehr gegeben, beziehungsweise nimmt mit jedem neuen Erben hier auch deutlich ab. Und daher ist der notwendige zeitliche finanzielle Aufwand, den man hier als einzelner Erbe einbringen muss, der nimmt dann eigentlich mit jedem neuen hinzukommenden Erben dann auch stetig zu. Ja.
Sie hatten ja vorhin gesagt, Erbengemeinschaften sind auf Zeit angelegt. Wie lange besteht denn im Durchschnitt so eine Erbengemeinschaft Ihrer Erfahrung nach?
Also eine Erbengemeinschaft, wir können von einer Maximumzahl eigentlich gar nicht ausgehen. Also wir können nicht sagen, eine Erbengemeinschaft wird maximal so und so lange zusammen sein, bevor sie aufgelöst werden. Die maximale Dauer, die wir bisher kennenlernen durften, waren etwa 84 Jahre. Und diese 84 Jahre kann man sich vorstellen, das ging auch über mehrere Generationen auch hinweg. Das Minimum würde ich als eben diese 6 Monate etwa ansetzen, bis man als Erbe bestätigt wurde mittels Erbschein beziehungsweise Testament. Und dann steht eben auch nichts mehr im Wege, diese Erbengemeinschaft auch aufzulösen, sofern eben dieser gemeinsame Wille und das gemeinsame Verständnis zur Auflösung dieser Erbengemeinschaft auch vorhanden ist.
Wissen Sie eigentlich noch, wie lange Sie bei der Erbengemeinschaft mit den 72 Teilnehmern gebraucht haben, bis da eine Lösung gefunden wurde?
In der Tat mussten wir hier auch absagen, denn es war nicht möglich, diese 72 Personen unter einen Hut zu bringen. Das war für einen Profi, auch wie wir es sind, nicht mehr in einem wirtschaftlich sinnvollen Rahmen möglich, hier 72 Erben unter einen Hut zu bringen.
Also das wahrscheinlich streiten die heute noch.
Ja, das ist gut möglich. Wir haben den Fall nicht mehr weiterverfolgt.
Außer Ihrer Erfahrung, wer sind denn so die größten Streithähne in der Erbengemeinschaft? Gibt es da eine typische Konstellation oder?
Ja, man kann schon gewisse Tendenzen erkennen. Also interessanterweise gibt es kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Also man kann jetzt nicht sagen, ob es eher der Streithahn oder die Streithenne ist, die hier die Auflösung der Erbengemeinschaft blockiert. Allerdings gibt es schon sehr deutliche Tendenzen, aus welcher Verwandtschaftsebene die streitenden Personen kommen.
Ach ja?
Ja, wir können statistisch ermitteln, dass etwa 66% aller blockierenden Erben wirklich Geschwister zueinander sind und daher in direkter Linie zum Erblasser stehen. Hingegen mit 8,5% stehen etwa Onkel und Tanten eher im Mittelfeld und sind daher nur eher selten die Redelsführer, die zum Streit bei Erbengemeinschaften führen. Was jedoch durchaus bemerkenswert ist bei dieser Statistik, ist, dass mit etwa 10% sogar nicht verwandte Erben den Streit hier auch anführen. Und hier kann man ein wahrscheinlich sehr bekanntes Beispiel auch aufführen. Die berühmte Stiefmutter ist dann nicht selten derjenige, der hier dieses Thema blockiert über Jahre hinweg und verhindert, dass die Erbengemeinschaft aufgelöst wird.
Sie hatten ja vorhin schon ein paar menschliche Eigenschaften angeführt, die das Auflösen einer Erbengemeinschaft nicht durchaus einfacher machen, also Missgunst zum Beispiel. Was sind denn noch andere Gründe, die zu Streit in Erbengemeinschaften führen?
Ja, interessanterweise sind die Gründe sehr, sehr mannigfaltig. Das sind auch keine Gründe, die man pauschalisieren kann. Der Auslöser für so Streitigkeiten ist jedoch definitiv immer die Immobilie. Und die Immobilie in einer Erbengemeinschaft ist einfach deswegen so streitbefangen, weil man keinen genauen Weg vordefinieren kann, wie soll denn diese Immobilie genutzt werden und wie soll man hier damit auch umgehen? Soll man sie verkaufen? Soll es einer der Erben hier abkaufen und die anderen ausbezahlen? Und vor allen Dingen, zu welchem Preis soll man das auch machen? Sodass das definitiv Gründe sind für den Streit in einer Erbengemeinschaft. Und nicht zu unterschätzen sind natürlich auch Situationen, die gar nicht mit dem Erbfall zu tun haben, sondern die schon weit vor der Entstehung dieses Erbfalles entstanden sind. Also auch Situationen, die aus der Kindheit oder aus der Jugend her mit fortgeführt werden und zu ja, regelrechten Rachefeldzügen unter den Erben dann auch teilweise ausarten, sobald diese Erbengemeinschaft da entstanden ist.
Also das ist dann wirklich, da wird während Streit aus der Kindheitszeit, du hast mir damals mein Spielzeug weggenommen und Papa und Mama haben dich immer bevorzugt und solche Sachen kommen dann wieder hoch. Wie würden Sie es denn so einteilen? Klar, die Immobilie bietet sich deswegen auch als Streitpunkt an, weil sie ein ja, komplex ist. Sie ist meistens ein großer Klumpen wert auch in einer Erbschaft. Man kann sie nicht einfach wie Bargeld auseinanderlegen und vielleicht über den Betrag noch streiten, weil sie, ja, sie ist ja eben immobil, wenig beweglich, nicht so schnell liquidierbar. Aber sind es denn dann, was die Immobilie angeht, wenn wir die emotionalen Sachen und die Sachen, die man aus der Vergangenheit, aus der Kindheit vielleicht mitschleppt, wenn wir die mal außer Acht lassen, was sind es die Verwendungsfragen? Also das Haus soll in der Familie bleiben oder ich will einziehen, du willst einziehen und wer bekommt die Möbel drin vielleicht, die vererbt werden sollen? Oder ist es mehr die Frage rein monetär, also zu welchem Preis verkaufen wir es wann, verkaufen wir heute, verkaufen wir in einem Jahr? Wir müssen auf den Markt schauen, sind solche Aspekte? Was sorgt am meisten für Diskussionen?
Also das Stichwort hier ist, wir befinden uns in einer Gesamthandsgemeinschaft. Das heißt, jedes Fenster, jede Türklinke gehört allen gemeinsam zusammen. Ja. Und es gibt also keine bestimmte Zuordnung eines bestimmten Raumes zu einem Erben direkt. Ja. Ja. Das heißt, man muss zunächst mal eine teilbare Form herbeiführen und diese teilbare Form wird nur Geld sein. Und dabei ist eben besonders diese Frage über, wie viel Geld soll es denn bringen? Wie kommt man denn überhaupt zu dem richtigen Preis für diese Immobilie? Da wird es schon die ersten Komplikationen geben, die damit anfangen können, dass einer der Miterben beispielsweise hier seinen befreundeten Gutachter hier ins Spiel bringt, den die anderen Erben per se schon mal misstrauen werden, sodass hier schon mal nicht seine Preisfindung akzeptiert wird. Mhm. Ein anderer Erbe beispielsweise wird dann sagen, okay, wenn ihr den Gutachter nicht haben wollt, ich kann den Wert auch selbst berechnen. Der berechnet den allerdings so, dass er für ihn passt, weil er vielleicht selbst sogar in diese Immobilie hier auch einziehen möchte, beziehungsweise es für seine Kinder ankaufen möchte, sodass er für sich diesen Wert natürlich entsprechend niedriger rechnen wird, als ihn ein anderer Erbe berechnen würde. Oder man wird natürlich auch einen schön gerechneten Wert eines Maklers mehr Glauben schenken, weil er den höchsten Erlös für den Erben, für den einen oder anderen Erben bedeuten wird. So kann man eigentlich erkennen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Motivationen und Herangehensweisen geben wird, um diesen Preis zu ermitteln. Fakt ist jedoch, am Anfang der Auflösung sollte niemals der Preis der Immobilie im Vordergrund stehen, denn im Prinzip gibt es keinen richtigen oder falschen Preis. Denn wenn man keinen gemeinsamen Lösungsweg zur Auflösung dieser Erbengemeinschaft findet, dann ist leider auch der erzielbare mögliche Preis irrelevant.
Wir hatten zu Anfang schon mal über anwaltliche Hilfe gesprochen in Erbschaftsangelegenheiten. Die wird sicher auch der ein oder andere suchen, der sich vielleicht schlecht behandelt fühlt im Zuge der Erbteilung oder der Aufteilung des Erbes. Wie sind Ihre Erfahrungen? Bringt das Mitwirken eines Anwaltes oder mehrerer Anwälte die Sache voran?
Ja, das ist eine durchaus interessante Frage, da ein wirklich hoher Anteil der Erben, die ein Problem mit der Erbengemeinschaft haben, tatsächlich als erstes den Gang zum Anwalt machen. Allerdings, die erbrechtlichen Fragestellungen sind zu diesem Zeitpunkt meistens völlig klar. Das Testament liegt vor, ist unstrittig, der Erbschein wurde beantragt, wurde auch schon entsprechend ausgereicht vom Nachlassgericht. Die Erbquoten stehen damit fest und sind eben in diesem Erbschein schon beantragt oder bestätigt. Und die einzelnen Nachlassgegenstände sind bekannt und sind teilweise auch auf die Erbengemeinschaft schon umgeschrieben. Wo ist also hier die juristische und erbrechtliche Herausforderung? Bei einer Befragung von 500 Erben, die genau in dieser strittigen Situation in der Erbengemeinschaft sich befanden, haben sogar 40% angegeben, dass sie bereits ein, zwei oder teilweise drei Anwälte in Anspruch genommen haben, um ihr Ziel erreichen zu können. Mhm. Und daher wäre also meine ganz persönliche Antwort auf Ihre Frage: Für bestimmte Teilbereiche ist die Unterstützung von Juristen in jedem Fall nötig. Vor allen Dingen in Bereichen, wo das Rechtsdienstleistungsgesetz eine juristische Unterstützung hier auch vorsieht und auch es den Anwälten hier auch hier notwendig macht. Bei einem Großteil der Probleme in einer Erbengemeinschaft sind jedoch die relativ pragmatischen und nicht juristischen Kompetenzen gefordert. Es geht also vor allen Dingen darum, taktische und wirtschaftlich geprägte Lösungsansätze zu finden, die dann am Ende auch den Erfolg bringen. Und da würde ich dann eher einen betriebswirtschaftlich orientierten Berater sehen und den klassischen Anwalt da eher nur als Zuarbeiter betrachten.
Aber das klingt ja vor allem so, dass noch eine ganz andere Kompetenz gebraucht würde. Vielleicht eine, die eher im kommunikativen, also ich will jetzt nicht sagen familientherapeutischen Bereich liegt, aber das ist sicher, was dahinter steht. Mediation ist dann ein Stichwort, das mir einfällt. Bei Streit in der Erbengemeinschaft. Ist das eine Option? Haben Sie damit Erfahrung? Wird das eingesetzt? Lassen sich Leute drauf ein?
In jedem Fall. Also ich kann aus unserer Erfahrung auch hier nur diese Mediation ganz, ganz oben aufhängen. Solange die Erben noch miteinander reden, ist eine Mediation mit Abstand die effektivste Möglichkeit, um einen gemeinsamen Weg hin zur Auflösung zu formen und diesen dann auch beschreiten zu können. Und im Vergleich zur klassischen anwaltlichen Beratung ist es übrigens auch wesentlich günstiger, sodass ich definitiv ein Go sagen kann für die Mediation. Dieses Instrument wird tatsächlich sehr, sehr unterschätzt, was den Nutzen für eine Erbengemeinschaft betrifft.
Verraten Sie uns doch mal, was machen Sie genau? Ist es diese Mediation, die Sie gerade beschrieben haben, oder liefern Sie darüber hinaus noch andere Dienstleistungen?
Ja, zu uns kommen leider nicht die Erben, die noch eine Chance auf Einigung hier über eine Mediation bekommen haben. Zu uns kommen eher die Personen, die eben nicht mehr miteinander reden können, aber trotzdem den Wunsch haben, für sich persönlich aus der Erbengemeinschaft ausscheiden zu können. Das bedeutet, das Grundprinzip, das wir hier verfolgen, ist, das umzusetzen, was der Gesetzgeber vorgibt. Wir lösen Erbengemeinschaften auf, weil sie eben nicht auf Dauer ausgerichtet sind. Und um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir mit sehr wirtschaftlich orientierten und speziell auf uneinige Erbengemeinschaften ausgerichteten Lösungsmodellen, die am Ende die Erbengemeinschaft auflösen werden und die Grundlage schaffen, dass der einzelne Erbe auch ausscheiden kann. Die Lösungswege werden aber eine ganz spezielle Voraussetzung mit sich bringen müssen. Sie müssen nämlich funktionieren, ohne dass man die Zustimmung von allen Miterben dazu benötigt. Denn wenn sie diese Mitwirkung benötigen, wären unsere Lösungswege nicht umsetzbar. Und daher kommen diese Lösungswege auch nur für uneinige Erbengemeinschaften zum Einsatz, wo eben nicht alle ihre Mitwirkung oder ihre Zustimmung zur Auflösung der Erbengemeinschaft geben.
Das müssen Sie uns noch ein bisschen genauer erklären. Also unter Lösungswege verstehe ich, Sie kaufen einen Erbanteil des Erben, der da gern raus möchte, an. Ist das richtig?
Der Ankauf eines Erbanteils ist nur ein Lösungsweg von mehreren. Mhm. Je nachdem, welches Ziel ein Erbe verfolgt, wird man entweder den Ankauf des Erbanteils hier nutzen oder auch andere Lösungswege wie beispielsweise eine Erbabwicklung oder ein Tausch. Das hängt sehr stark davon ab, welches Ziel der Erbe hier verfolgt. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass der Erbe aus der Erbengemeinschaft ausscheiden möchte, denn dieses Ziel haben logischerweise alle Erben, die sich bei uns melden. Mit Ziel meine ich, will der Erbe sein Erfolg oder sein Ausscheiden möglichst schnell erreichen, dann wird er eher zum Verkauf des Erbanteils greifen. Will er hingegen einen maximalen wirtschaftlichen Erlös am Ende auf seinem Konto sehen, dann wird er eher in Richtung einer Erbabwicklung gehen, weil diese länger dauern wird, aber wesentlich mehr Erlös am Ende übrig halten wird. Hingegen der Verkauf des Erbanteils ist ein sehr, sehr schnelles Instrument, was aber im Umkehrschluss auch dann teuer ist.
Können Sie da vielleicht nochmal das ein bisschen konkreter fassen, vielleicht an einem praktischen Beispiel?
Genau.
Also das Unternehmen wird der Erbe, also wie geht das genau jetzt?
Ja, wenn wir den Ankauf eines Erbanteils machen, dann wird es praktisch so funktionieren, sobald man sich mit dem ausscheidenden Erben hier einig wurde, wird man zu einem Notar gehen und einen sogenannten Erbteilsübertragungsvertrag machen. Und nach Abschluss dieses Notarvertrages wird der Erbe nach einer zweimonatigen Vorkaufsfrist, wird der Erbe wirklich ausscheiden können. Und der Käufer, egal ob wir das jetzt sind oder auch jemand anders, wird in diese Erbengemeinschaft eintreten und die Position des Erben hier übernehmen. Damit ist im Prinzip für den ausscheidewilligen Erben das Thema erledigt. Er ist ausgeschieden, hat seinen gewissen Kaufpreis auf seinem Konto und der Käufer hat ihn sozusagen in dieser Erbengemeinschaft nur ausgetauscht.
Aber dann haben Sie den Streit ja an der Backe. Ja? Ist das dann einfacher, wenn man als Außenstehender in diese Erbengemeinschaft hineintritt und kann das dann leichter lösen, weil man diese ganzen Emotionen und diese ganze Vorgeschichte nicht hat?
Definitiv. Das ist ein wesentlicher Vorteil, wenn man als Außenstehender hier in so eine Erbengemeinschaft hineinbekommt. Und wie Sie es richtig sagen, die Emotionen sind hier nicht mehr vorhanden. Es geht wirklich nur um die sachliche Auflösung. Aber natürlich muss man entsprechend auch die Kompetenz dazu mitbringen, falls dieser gemeinsame Weg dann nicht möglich ist und auch weiterhin eine Blockade der Miterben hier aufrechterhalten wird, so muss man auch in der Lage sein, auch gegen deren Willen die Erbengemeinschaft aufzulösen. Hier geht es aber weniger darum, dass man einen Miterben hier mit Nachteilen hier versehen wird, sondern man macht, wie gesagt, auch letztendlich das, was der Gesetzgeber vorgesehen hat. Und er hat nicht nur es vorgesehen, sondern auch Lösungsinstrumente an die Hand gegeben, die man dann konsequent umsetzen muss und dabei natürlich auch die Zeit und auch die finanziellen Mittel an der Hand hat, um das auch bewerkstelligen zu können.
Was wird denn aus den Vermögenswerten, die Sie als Erbteilung GmbH da unter Umständen übernehmen? Ist das dann ein Fall für Investoren, dass Sie die Erbanteile vielleicht eine Immobilie weiterreichen oder was geschieht dann mit diesen Vermögen?
Diese Vermögen, die man im Zusammenhang mit einem Erbanteilskauf hier aufnimmt, die verschwinden ja nicht, sondern man muss für diese Vermögen einen neuen Eigentümer finden. Denn zum heutigen Zeitpunkt wird der Nachlass, den man hier hat, wird einen Eigentümer haben, der aus 3 oder 4 Leuten besteht, eben die Miterben. Und man wird also in dieser Erbengemeinschaft dieses Konstrukt nicht aufrechterhalten können, sodass der Eigentümerwechsel eine zwingende Voraussetzung sein wird, um diese Erbengemeinschaft aufzulösen. Eigentümerwechsel meine ich jetzt damit, aus diesen 3 beziehungsweise 4 Personen muss zukünftig nur noch eine Person geben, die Besitzer dieses Nachlasswertes wird. Und dabei ist es aber völlig offen, ob dieser neue Besitzer vielleicht sogar einer der Erben sein kann, der dann die anderen Erben hier entsprechend ausbezahlt, oder ob es vielleicht der Käufer war, der die anderen Anteile hier noch aufkauft und damit den Miterben hier den entsprechenden Kaufpreis ausbezahlt. Oder selbstverständlich kann es auch ein fremder Dritter sein, der hier als einziger Eigentümer dieses Immobilie beispielsweise hier aufkauft und einen Kaufpreis auf den Tisch legt, der dann durch diese 3 bzw. 4 Personen aufgeteilt werden kann. Also das Wichtigste dabei ist, man muss es in eine teilbare Form bringen, denn sonst ist eine Immobilie beispielsweise nicht auflösbar und damit auch die Erbengemeinschaft nicht auflösbar.
Sie übernehmen also so eine Art Funktion eines Maklers, der dann versucht zu vermitteln und einen neuen Eigentümer, kommen ja jetzt aus dem Kreis der anderen Erben oder aus einem ganz anderen Kreis, zu vermitteln.
Als Makler würden wir uns auf gar keinen Fall bezeichnen, denn wir suchen ja nicht nach Investoren, sondern wir zünden eigentlich die Rakete, um überhaupt Dynamik in das ganze Thema hineinzubringen.
Okay.
Wir müssen also zusehen, dass die Immobilie einen neuen Eigentümer bekommt. Und dabei kann es natürlich auch der Miterbe sein. Und das bekommen wir eigentlich nur durch eine gewisse Druckerhöhung auch hin unter den Miterben. Wir müssen sie auch aus einer gewissen bequemen Position herausbewegen. Und das wird eben auch über juristische Möglichkeiten dann auch forciert, sodass am Ende sicherlich ein Eigentümerwechsel stattfinden wird. Aber wir können also nicht nur mit Investoren hier den Erben aus seiner bequemen Position herausbringen und ihm mit Lösungsvorschlägen beziehungsweise Investorenvorschlägen hier motivieren, dass er dem Verkauf oder der Auflösung der Erbengemeinschaft zustimmt.
Wie ist denn das mit dem anderen finanziellen, ich sag mal, mit Ihrer Dienstleistung, die Sie hier bringen? Wer bezahlt die dann?
Wir werden nur von den Erben beauftragt, die wirklich aus ihrer Erbengemeinschaft ausscheiden wollen. Das bedeutet, auch nur die werden unsere Dienstleistung bezahlen. Und das Besondere an dieser Art der Bezahlung ist, dass unsere Dienstleistung immer am Ende, das heißt nachdem wir den Erfolg für den Erben gebracht haben, hier bezahlt werden muss. Und da unterscheiden wir uns eben zu klassischen Dienstleistungen wie der anwaltlichen Dienstleistung, die teilweise eben mit Vorkassen vergütet werden und auch regelmäßig abgerechnet werden. Mhm. Bei uns ist es wirklich so, dass der ausscheidende Erbe, unsere Dienstleistung nur am Ende auf Basis eines Erfolges bezahlen wird.
Ist der Erbanteilsverkauf eigentlich gesetzlich geregelt? Gibt es da irgendwo einen Paragraph im Gesetzbuch?
Der Erbanteilsverkauf ist eines der klassischen Instrumente, das der Gesetzgeber einem Erben oder den Erben an die Hand gegeben hat. Das ist also nichts, was wir jetzt erfunden haben, sondern was es schon immer gegeben hat. Das Problem bis dato war, dass es keinen richtigen Markt dazu gegeben hat, um zwischen Käufer und Verkäufer hier einen Deal zu finden. Und das hat sich im Laufe der Zeit jetzt sehr, sehr stark gewandelt, sodass man dieses theoretische Konstrukt jetzt auch wirklich in der Praxis umsetzen kann, weil es eben Käufer dazu gibt, die einen Anteil auch aufkaufen und das Problem für den Erben dann lösen werden.
Ja. Dann habe ich zum Schluss noch eine Frage. Was war eigentlich der skurrilste Erbenstreit, den Sie je erlebt haben? Waren das die Erbengemeinschaft mit den 72 Teilnehmern oder haben Sie noch was, was uns überraschen könnte?
Ja, ich hatte am Anfang schon kurz mal angerissen, das skurrilste war in der Tat nicht der Fall oder die Sache, um die man gestritten hat, sondern die Dauer des Streites. Wir hatten vorher über diese 84-jährige Erbengemeinschaft gesprochen, die eben vor 84 Jahren entstanden ist und seither wurde nur gestritten. Und hier ist klar, bei 84 Jahren, das kann nicht in Kindesbeinen erfolgt sein, sondern der Streit ist schon über mehrere Generationen gegangen und hat sich in diesem Fall sogar über 3 Generationen ausgeweitet. Und trotz unzähligen konstruktiven Lösungsvorschlägen und auch einer Vielzahl von Anwälten und viel investierten Geld, Zeit und Nerven konnte es nicht aufgelöst werden. Und das war sicherlich einer der interessantesten Fälle, weil eben sehr, sehr viel schon ausprobiert wurde, aber das Wesentliche vielleicht noch nicht hervorgetreten ist. Das Wesentliche in diesem Fall war, die Erben hier in eine etwas nachgiebigere Position zu bringen, so dass sie eine für sich ganz klare, hundertprozentige Rechtsposition verlassen haben und etwas abgerückt sind von ihren Maximalforderungen, so dass am Ende ein Deal zustande gekommen ist, der von jedem ein gewisses Entgegenkommen eingefordert hat. Und somit konnte dieser Streit dann auch irgendwann beiseite gelegt werden. Aber das wäre nicht gegangen, wenn jeder auf seiner Maximalforderung bestanden hätte und es vielleicht in eine vierte Generation gegangen wäre.
Ja, also 84 Jahre, 2 Weltkriege, 2 Währungsreformen, 3 Staatsformen hier in unserem Land. Manchmal fühlt sich für Klaus mit mir auch lange an, aber das ist nochmal eine andere geschichtliche Dimension. Kommen wir mal ein bisschen von Ihrem Thema weg, denn wir haben 2 Abschlussfragen, die stellen wir ja allen Gästen. Und die erste ist, wie machen Sie für die verbleibende Zeit der Legislaturperiode zum Chef im neu gestaltenden Rentenministerium? Sie haben folgenden Durchgriff. Sie müssen sich nicht an den heutigen Koalitionsvertrag halten. Sie können sofort loslegen. Welche Themen würden Sie unmittelbar in Angriff nehmen?
Für mich wäre es durchaus interessant, wenn man hier mehr Verantwortung den Bürgern geben könnte, mit den einbezahlten Rentenvermögen hantieren zu können. Ich finde es relativ viel, was man hier den Rentnern hier auch abverlangt und am Ende dann sie nichts mehr davon haben, weil es natürlich den demografischen Wandel auch gibt, ist klar. Ja.
Mit dem Verweis auf die persönliche Verantwortung haben Sie eine gute Überleitung zu der zweiten Frage geschaffen. Wir möchten nämlich von Ihnen wissen, wie Sie sich selbst persönlich finanziell auf das Alter vorbereitet haben.
Ja, das kann ich ganz kurz und knapp auch beantworten. Die Tätigkeit, die ich hier auch über viele Jahre auch im Rahmen von Erbteilung mache, ist natürlich sehr immobilienlastig, sodass ich für mich persönlich die Immobilie als Vorsorgeinstrument über viele Jahre auch schon gesehen habe. Und da hoffe ich, dass das entsprechend auch ausreichen wird für mein Rentenalter.
Ich vermute bald, Sie werden auch demnächst mit Ihren Immobilien so einiges zu tun haben. Stichwort Wärmewende, Heizungserneuerung. Das ist sicher eine Aufgabe, die Sie demnächst noch sehr in Beschlag nehmen wird. Herr Gabler, recht vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Tag noch.
Vielen Dank.
So, Fabian, was bleibt?
Die feste Überzeugung, dass wir beide niemals Ärger bekommen, wenn wir gemeinsam ein Schloss erben. Denn ich weiß, du kriegst den Ostflügel, ich den Westflügel. Denn du bist ein Morgentyp, ich bin ein Abendtyp. Wir werden uns da immer vertragen.
Das wäre für uns beide eine prima Lösung. Und für alle anderen hätte ich auch eine. Die lautet Testament machen.
Und Testament ist ein gutes Stichwort. Hören Sie doch mal in unsere älteren Folgen rein. In der Folge vom 29. März zum Beispiel gab es den Tipp, das Testament früh zu machen. Am besten, wenn man 18 wird, spätestens, wenn man heiratet. Denn die Kosten für einen Notar, die errechnen sich aus dem, was man dann hat. Und das wird ja hoffentlich im Leben mehr. Aber wir haben auch andere Sachen rund ums Erben gemacht. Einfach mal in unsere alten Folgen reinhören, überall, wo es Podcasts gibt oder natürlich auch auf www.dia-vorsorge.de. Und da findet man noch was Spannendes zum Thema, oder, Klaus?
Ja, unser frisches Dossier zu den Erbengemeinschaften. Dort können Sie viele Zahlen und Auswertungen nachlesen. Wer streitet in Erbengemeinschaft? Worüber? Wie lange dauert der Streit? Schauen Sie einmal auf unsere Seite vorbei. Dort finden Sie spannende Aussagen noch zum Thema Erbengemeinschaften.
Genau, und kein Streit, sondern ein harmonisches Gespräch gibt es in 2 Wochen wieder in einer neuen Folge mit uns beiden. Und bis dahin, Klaus?
Wir hoffen, die Ausgabe heute hat Ihnen gefallen.
Scheuen Sie sich bitte nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog
und sorgen für das Alter vor.